Hallo und herzlich willkommen zum 541. NMAC Podcast. Heute reden wir über das Spiel Endless Ocean Luminous. Mein Name ist Erik und um auf den Tauchgang zu gehen, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt und zwar von unserem Alex. Hi Alex.
Hallo Erik und hallo alle da draußen.
Ja.
Wir gehen auf Tauchgang, du hast es schon richtig gesagt.
Ja, denn es handelt sich hierbei nämlich um ein Tauchspiel und auch wenn keine Ziffer im Titel ist, handelt es sich um den dritten Teil einer Reihe und zwar die Endless Ocean Reihe. Davon gab es ja schon zwei Spiele, die liegen jetzt allerdings schon etwas zurück, denn das sind zwei Wii-Spiele, die ich glaube 2007 und 2009 in Japan erschienen sind.
Genau.
Und ich glaube mit zeitlicher Verzögerung dann auch bei uns.
Ja, also der erste Teil ist auch 2007 bei uns erschienen, allerdings ein paar Monate später, ich glaube so 3 Monate lagen dazwischen, während in Amerika das erst im 2008 dann Anfang erschienen ist und ich meine, der zweite Teil müsste bei uns dann genauso wie in den anderen, außer in Japan halt, im Februar 2010 erschienen sein, allerdings ich glaube 2 oder 3 Wochen vor Nordamerika und Australien nochmal.
Ja, genau. Es war wirklich relativ zeitnah, aber halt, wie gesagt, mit einer leichten Verzögerung.
Genau.
Und
nur Japan hat es halt wieder ein paar Monate vorher gehabt.
Genau. Ja, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du die ersten beiden Teile damals auf der Wii gespielt?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne die gar nicht. Also ich weiß, was es ist. Ich kenne Videos dazu und so weiter, aber ich habe sie nie selbst gespielt.
Ja, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich diese beiden Spiele nicht zum Release gespielt habe, sondern eigentlich so bei der Dämmerung der Wii-Zeit, also Ende 2012, habe ich nämlich noch einige Spiele nachgeholt, wie Poképark 1 und 2, als auch Endless Ocean 1 und 2, weil ich hatte da eine ganze Zeit lang Lust auf solche Spiele auf der Wii noch nachzuholen, bevor die Wii U kam. Und da habe ich die dann auch sehr, sehr gerne gespielt. Den ersten Teil ein bisschen weniger als den zweiten. Den zweiten finde ich wirklich gut. Also es war ein wirklich gutes Spiel, denn sie haben einige Sachen verbessert, die ich beim ersten Teil dann noch kritisiert habe. Und jetzt, wo der dritte Teil rausgekommen ist, ist der für mich tatsächlich wieder so ein kleiner Rückschritt. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn wir heute über dieses Spiel reden, wie das Spiel dir denn so gefallen hat.
Mhm. Was ich noch kurz anmerken möchte, in Japan heißt die Reihe ja nicht Endless Ocean, sondern Forever Blue. Das ist interessant, weil der Entwickler hinter den Spielen, Arika, die haben auch den dritten Teil jetzt entwickelt, das Studio, die haben auf der PlayStation 2 2001 in Japan, beziehungsweise in Europa 2002, und 2002 in Japan und 2003 dann in Europa die beiden Everblue-Spiele gebracht. Nicht Foreverblue, sondern Everblue. Und die haben genau dasselbe Genre. Im Endeffekt sind es die spirituellen Vorgänger von Endless Ocean bzw. Foreverblue.
Ja, ganz genau. Das fand ich auch super interessant, als ich mich jetzt, wo ich das Spiel dann auch rezensiert habe, mich noch mal ein bisschen mehr mit der Reihe beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, oh, die müsste ich mir eigentlich für meine PlayStation 2-Sammlung noch nachholen, weil die Spiele waren mir bis dato dann auch völlig unbekannt. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es die gibt oder gab. Und ja, muss ich auf jeden Fall noch spielen. Hab mir auch ein bisschen Gameplay-Material dazu angeguckt. Ist noch mal ein bisschen was anderes, aber es geht schon sehr in dieselbe Richtung.
Ja, wertungstechnisch sind sie schlechter als die beiden Endless Ocean-Teile. Also haben sie schlechter abgeschnitten, deutlich schlechter sogar.
Ja, aber für die Sammlung man tut man das doch gerne.
Was?
Für die Sammlung tut man das doch gerne, auch mal ein paar schlechtere Spiele nachzuholen. Aber wenn sie halt irgendwie so zum so indirekt zur Reihe gehören, mache ich das schon gerne.
Ja, yeah, verstehe ich auch. Also das würde ich auch, kann ich voll verstehen, keine Frage.
Ja. Aber ich würde mal sagen, gehen wir auf Endless Ocean Luminous doch mal etwas genauer ein. Also, das Spiel hat ja einen Story-Modus, auch wenn der, sagen wir mal, sehr, sehr marginal ausfällt. Ja, es geht jedenfalls um ominöse Unterwasserbäume. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob die jetzt einen speziellen Namen haben, aber die leuchten.
Es geht um den Baum des Meeres, der für das Leben in der verlorenen See, hieß es, glaube ich, das ganze Gebiet, zuständig ist irgendwie. Also der ist essentiell für das Leben in der verlorenen See.
Ich glaube, also es ist der verborgene Ozean, glaube ich.
Oder verborgene Ozean, irgendwie sowas war es, ja. Mhm. Ich bin mir beim, es heißt ja im Englischen heißt Wheeled Sea, das habe ich nämlich gelesen jetzt nochmal. Ich bin mir beim Deutschen jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle ist dieser Baum dafür für das ganze Leben zuständig und wenn der Baum stirbt, dann wird das ganze Leben in diesem Gebiet halt ja darunter leiden und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass der Baum sich von der geheimnisvollen Krankheit, an der er leidet, erholt und was weiß ich. Das heißt übrigens verborgene Ozean, verborgene See im Deutschen.
Verborgene See, genau.
Ja. Ja, das ist halt so die Geschichte.
Genau, und um das zu verhindern, muss man dann eben den Ozean untersuchen, beziehungsweise die Meeresbewohner da drin sind und das bringt dem Baum quasi sein Leuchten dann zurück.
Genau, weil durch gescannte Tiere sammeln wir natürlich Licht, ist ja ganz logisch.
Ja, mache ich immer so, immer wenn ich meine Katzen auch zu Hause streiche, glüht das ganze Haus bei mir.
Ja, yeah, ganz genau. Und das hilft halt diesem Baum. Ist in Ordnung, sage ich gar nichts gegen. Es ist, man erkundet halt das Leben, dadurch kriegt man neue Erkenntnisse und das ist halt sehr vereinfacht dargestellt. Also man braucht natürlich jetzt keine Story in so einem Spiel. Ich finde es aber in Ordnung, dass eine drin ist. Ich hätte mir aber deutlich mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ja, weil, wie lange dauert ein Kapitel? 5 Minuten ungefähr?
Ja, wenn es hochkommt. Also es ist wirklich, also man muss doch sagen, es ist ein Kapitel aufgeteilt, diese Story, und man wählt diese Kapitel da auch tatsächlich dann über das Hauptmenü aus, und dann spielt man ungefähr 5 Minuten. Ich glaube, der erste Abschnitt ist vielleicht ein bisschen länger, weil da ein bisschen mehr Erklärung drin vorkommt. Mhm. Ist halt quasi so ein netter Einstieg halt ins Spiel, aber grundsätzlich dauert es maximal 5 Minuten, und um das nächste Kapitel freizuschalten, muss man so und so viel 100 oder auch 1000 Fische dann oder auch Krebstiere und was weiß ich was im Ozean alles keucht und fleucht, muss man die halt scannen. Also man kann also dazu zählen dann natürlich auch mehrere Fische, also man muss jetzt nicht einzelne Exemplare scannen, und wenn dann irgendwelche Fische in so Schwärmen auftauchen, wo direkt so 20, 30 Fische drin sind, zählen die auch als 20, 30 Fische, die man dann eben gescannt hat. Und wenn man das dann eben quasi in diesem, ich sag jetzt mal, Solo-Modus, kann man das, heißt glaube ich auch so, oder Solo-Tauchgang, ja, oder sowas in der Art. Und wenn man da halt reingeht, dann macht man das halt, dann spielt man dann irgendwie alleine so 1-2 Stunden oder so, und dann schaltet man tatsächlich ein neues Kapitel für die Story frei, spielt 5 Minuten, und dann muss man schon wieder in den Solo-Modus reingehen. Und ich weiß nicht, wer sich bei Arika, das ist der Entwickler, sich gedacht hat, dass das eine gute Idee ist.
Ja, bin ich mir auch nicht so. Immerhin schaltet man die ersten paar Kapitel durch das einfach nur das Spiel des vorherigen Kapitels frei. Also man kann ein paar Kapitel am Stück erleben. Das geht immerhin. Die ersten paar Kapitel, in denen die Grundlage geschaffen wird. Ist schon mal etwas.
Ja, aber es ist halt, sag ich mal, zu den Vorgängern ein klarer Rückschritt, weil den Vorgänger hattest du halt auch wirklich eine Kampagne gehabt, also auch wirklich eine Geschichte, die sich halt entwickelt hat. Die war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt weltbewegend, das will ich auch gar nicht sagen. Ich finde die Geschichte an sich, also die Prämisse, die wir jetzt hier auch in Endless Ocean Luminous haben, erstmal auch gar nicht so schlecht. Ich meine, sie ist sehr marginal, wie gesagt, und es wird halt nichts damit gemacht, und das ist halt das große Problem dabei.
Ganz genau.
Ja.
Wenn sie es besser inszenieren würden, wenn sie mir mehr Abwechslung bieten würden, mehr Aufgaben wirklich geben würden. Ich habe gelesen, in den Vorgängern konnte man ja auch mit anderen Charakteren reden, Aufgaben von denen, Aufträge von denen annehmen.
Ja, genau.
Und das fehlt ja jetzt in dem Sinne auch. Du hast das ja nicht mehr. Du bist nur unter Wasser unterwegs und kannst keine Aufträge annehmen. Du hast keine Möglichkeit, also du hast im Endeffekt wirklich nur diese Aufgabe, scanne die Meeresbewohner, und ja, es gibt da noch diese, ich habe vergessen, wie sie heißt, diese 99 Aufgaben der Steintafel.
Ich glaube, die 99 Geheimnisse der Oannes.
Ja, genau.
So ein untergegangenes
Oannes Volk. Ist das Volk, dieses geheimnisvolle Volk, das da in der verborgenen See mal gelebt hat, ganz genau. Und die bringen einem im Grundeffekt die einzigen wirklichen Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Klar, man hat diese grundlegende Aufgabe, erkunde die kommt alles, was du halt in der verborgenen See hast, alle Bewohner, also Meeresbewohner dort. Du kannst ja auch dann besondere Tiere finden, also diese seltenen Tiere, die UL-Missionen, also unbekannte Lebewesen-Missionen sind das ja. Aber um das Story-Ende zu erreichen, muss man halt diese 99 Aufgaben dieser Tafel lösen, also diese Rätsel, Geheimnisse der Oannes lösen. Und das ist einfach nicht sonderlich spannend, weil ich glaube, ungefähr die Hälfte davon ist ja nur, finde bestimmte Schätze.
Ja, also man schaltet die zwar frei, man sieht dann auch aus einer Tafel, da wird dann vermutlich irgendwie so ein Schaubild freigelegt, so wie ich das bisher sehen kann. Also ich habe vielleicht ungefähr so 20 bis 30 habe ich davon freigelegt bisher. Mhm. Also mehr noch nicht, mehr kann ich da noch nicht sehen. Ich weiß auch nicht, was es dann im Endeffekt bringt, was man dann dafür erhält. Keine Ahnung, das wird sich dann irgendwann, weiß ich nicht, ein paar Dutzend Spielstunden dann zeigen. Ja, und ich finde, hätte man auch deutlich mehr mitmachen können, auch zu diesem Unterseevolk. Ich meine, Oannes ist ja ein Begriff aus der babylonischen Mythologie und beschreibt dann eben so Mischwesen aus Fisch und Mensch, also im Grunde so Meerjungfrauen und Meerjungmänner, wenn man so will. Und ich finde, da hätte man viel ansetzen können, da hätte man viel damit in Verbindung bringen können und das passiert halt einfach nicht. Ne?
Ja.
Das ist halt sehr schade und was ich halt auch sehr, sehr schade finde, was meiner Meinung nach auch ein großer Rückschritt im Gegensatz zu den beiden Vorgängern ist, dass die Spielwelten halt ja sehr generisch zusammengebaut werden. Ne? Also sprich, es gibt so ein paar, also ich vermute einfach, es sind tatsächlich man muss also so erstmal gehen, fangen wir mal so an. Die im Solo-Modus, die Karte, die man halt besucht, die ist ja abgesteckt. Ich glaube, es sind so 16 Quadranten ungefähr, die man da untersucht. Ne, es müssten mehr sein, oder?
Es sind definitiv mehr.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind. Könnten auch 20 Quadranten. Also es sind mehr als 16, weil es nicht 4x4 die Karte ist.
Ja,
die Karte ist größer.
Ich glaube, 6x6
oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele es genau sind. 25 Quadranten. Auf alle Fälle.
Ja.
Die Karte ist in mehrere Quadranten, also so Vierecke eingeteilt, wie man es halt von der Karte kennt.
Genau, und man kann dann auch relativ gut sehen, wo so ein Quadrant, wenn man da durchschwimmt, auch aufhört, weil sich da ja zum Teil die ganze Topografie komplett ändert auf einmal. Also das sind wirklich sehr harte Brüche dazwischen. Ich meine, sie kaschieren das immer so ein bisschen, also es fällt jetzt nicht direkt auf, aber man merkt es schon, wenn man sich länger mit diesem Spiel beschäftigt. Und die werden halt zufällig zusammengesetzt. Es wird sicherlich irgendwelche Regelungen geben, wo welcher Quadrant jetzt hinkommt, welcher Quadrant an welchen anknüpfen darf. Und davon haben sie sicherlich, ich schätze mal, ein paar Dutzend halt entwickelt. Aber wenn man das Spiel halt dann auch schon mehrfach spielt, also mehrfach in diesen Solo-Modus reingeht oder auch in den Mehrspieler-Modus, der ja genauso aufgebaut ist, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, du merkst es einfach irgendwann, weil du es schon mal gesehen hast. Und in Vorgängern hattest du wirklich per Hand gebaute Unterwasserumgebungen, die auch wirklich schön war, so richtig mit Korallenriffen und teilweise dann auch mit Tempeln, wo dann zum gewissen Teil auch mit Musik gespielt wurde. Also ich kann mich noch an eine Szene aus dem ersten oder ich glaube, es müsste auch im zweiten Teil gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, du tauchst dann ab und entdeckst dann halt ganz tief einen untergegangenen Tempel, durch den du dann auch schwimmen kannst, wo dann auch noch Sonnenstrahlen von oben runterreichen und die dann eben dadurch die Fenster dann noch reinfallen. Dabei läuft dann halt eine Version von Amazing Grace und das ist einfach so atmosphärisch und solche Momente kriegst du eben in Endless Ocean Luminous nicht, weil es eben nicht darauf ausgelegt ist.
Ja, und mir fällt dazu zum Beispiel ein, weil die Karten sind, wie wir schon gesagt haben, zufällig generiert. Ich hatte es jetzt schon, dass ich den einen Baustein mit dem einen Schiffswrack, ja, die sehen sich so ähnlich. Es gibt dann verschiedene Bausteine mit Schiffswracks. Ich hatte drei Schiffswrack auf derselben Karte, sogar relativ nah beieinander. Der Unterschied zwischen zwei von denen, der war kaum vorhanden. Ich hätte fast gedacht, das ist dasselbe Schiffswrack und ich hätte mich verschwommen auf die Karte. Und nein, ich bin an der Stelle, an der ich vorhin noch nicht war. Aber die sehen sich so ähnlich, dass das der Unterschied einfach nicht auffällt. Also, wie gesagt, die Schiffe ähneln sich halt sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Und das hat man halt auch mit anderen Sachen, wie den Schluchten, die dann nicht einfach ein Baustein sind und nicht aus mehreren Bausteinen bestehen. Und allgemein ist halt, dass ich krieg dann zu oft einfach den Eindruck, ich kenne das schon, was ich da wieder sehe, was ich da sehe, weil ich es schon mal gesehen habe. Entweder auf der Karte vorher oder sehr ähnlich halt auf dieser Karte schon mal. Und dadurch, finde ich, geht die Faszination der Unterwasserwelt verloren. Weil,
ja.
Ja, es ist eigentlich keine Unterwasserwelt mehr da. Weil, also keine Faszination, weil es ist ja nur ein zusammengestückeltes Ding. Also, ich weiß, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Weil, ja, es ist halt irgendwie mit der Zeit fehlt die Abwechslung und die Besonderheit des Ganzen.
Ja, das ist wirklich so. Und das Problem beim Solo-Modus ist ja auch noch, du bist ja da komplett alleine unterwegs. Mhm. Und es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis du halt die Karte mal aufgedeckt hast komplett und überall mal gewesen bist. Und wenn du da nach Schätzen suchst, also wir haben ja noch gar nicht gesagt, was man eigentlich in diesem Spiel außer dem Fische scannen dann noch so machen kann, also, oder wir haben es schon angedeutet, also überall liegen ja auch Schätze versteckt, die man aufsammeln kann, und man kann eben Fische scannen, und es gibt eben diese Steintafeln, die man scannen kann, und all das gibt halt auch Punkte. Die Punkte fließen dann am Ende quasi in die Bewertung ein, die wandelt sich dann in Geld um, und für das Geld kann man sich dann kosmetische Upgrades für seinen Taucher dann eben holen, also andere Farben vom Neoprenanzug und Sticker, die man draufkleben kann. Ich glaube, man kann auch ein paar andere Gesten darüber sich erwerben, die man dann im Multiplayer-Modus einsetzen kann. Aber das war's dann halt auch im Grunde.
Mhm, ganz genau.
Ja.
Ja, und ja, es ist halt der Solo-Modus. Das, ich habe zum Beispiel mal den Vergleich. Um im Solo-Modus diese eine Aufgabe, wir haben ja diese Aufgabe mit den unbekannten Lebewesen, die könnten wir mal kurz erklären, damit man weiß, wovon wir reden.
Oh, das ist noch ganz wichtig, das ist ein wirklich zentraler Fakt, auf den hier irgendwie immer wieder alles hinausläuft, gerade im Multiplayer-Modus.
Genau. Und zwar muss man dafür, ich weiß gar nicht, es ist nicht immer identisch, wie viele anomale Fische man finden muss, oder?
Nee, ist unterschiedlich. Ich hatte mal mit 5, mal mit 7, mal mit 9.
Genau, meine ich
Quellen,
nämlich.
Die man scannen muss. Also, es handelt sich dabei eigentlich um stinknormale Fische, die aber halt ein besonderes Signal von sich abgeben. Und wenn man die dann eben gescannt hat, also die entsprechende Anzahl, dann taucht irgendwo in diesem Ozean ein, besonderes Lebewesen, also ein unbekanntes Lebewesen. Also es sind dann, soweit ich das gesehen habe, auch alles ausgedachte Lebewesen von den Entwicklern.
Ja, es sind Fantasiegestalten. Also das können, ich weiß nicht, ob es nur von den Entwicklern selbst ausgedachte Lebewesen sind oder ob sie auch irgendwie mythologische Wesen mit eingebaut haben. Das würde ich jetzt nicht ausschließen.
Ja,
weiß ich gerade nicht sicher.
Das gibt es ja halt in diesem Spiel. Du hast ja in diesem Spiel einmal die rezenten Lebewesen, also die auch wirklich noch leben. Mhm. Dann gibt es ausgestorbene Viecher, also auch Dinosaurier befinden sich darunter.
Genau.
Dann mythologische Lebewesen, die ja dann aus verschiedenen Mythologien stammen. Und entsprechend diese vermutlich ausgedachten Fische, weil da habe ich jetzt auch keinen anderen, Vergleich zu vor. Jetzt mal auch ein Beispiel. Ich habe jetzt heute Nachmittag nochmal gespielt und dann war das unbekannte Lebewesen so eine sehr große Robbe, die auch dann am Meeresboden nach so einer riesigen Krone gesucht hat und die sich auch aufgesetzt hat. Also mir ist kein Lebewesen bekannt, das das macht.
Nein. Und, ja, da waren sie halt ein bisschen kreativ.
Ja, ich meine, ich finde es ja auch nicht schlecht, weil das macht es ja auch in gewisser Weise interessant, weil du weißt ja dann auch nicht immer genau, was denn kommt. Also ich meine, ich fand ja schon cool, dass ausgestorbene Tiere wieder mit dabei sind. Und und jetzt halt mit solchen unbekannten Wesen, das lockert das Ganze noch mal ein bisschen auf.
Ja, sind mit die interessantesten Missionen, muss man hier sagen, grundsätzlich. Problem ist hierbei, man muss halt diese 5, 7, 9 oder wie auch immer anomalen Fische finden. Das passiert im Mehrspielermodus relativ schnell. Da kann schon nach 5 Minuten jeder Fisch gefunden sein, jeder normale.
Ja.
Kann passieren. Im Singleplayer, also im Solo-Modus, kann man dafür auch mal eine Stunde brauchen.
Eben.
Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, was der Unterschied zwischen dem Solo-Modus und dem Mehrspieler-Modus ist.
Ja,
alleine braucht man für alles viel, viel länger, auch fürs Erkunden der Karte. Sobald ein bestimmter Prozentsatz der Karte erkundet ist, ich weiß gerade nicht mehr welcher, wird der Rest automatisch aufgedeckt.
Ich glaube bei 80%.
Wie viel?
Bei 80%.
Bei 80%. Das kann man zwar alleine auch erreichen in einer gewissen Zeit, man braucht aber viel länger als im Mehrspieler-Modus, was logisch ist. Und Ja, ich weiß nicht. Also der ganze Solo-Modus wirkt für mich einfach nur wie, ja, wir haben drin, damit er drin ist. Weil es kann ja sein, dass jemand das nicht im Koop-Modus spielen will oder halt kein Nintendo Switch Online-Abo hat und die sollen es ja auch kaufen, das Spiel.
Genau. Also was man dazu noch sagen kann, wenn man sich das Spiel physisch kauft, digital weiß ich es tatsächlich nicht, aber wenn man es sich eben physisch kauft, bekommt man noch eine 7-tägige Probemitgliedschaft, die man einsetzen kann, um es dann zumindest mal auszuprobieren. Was ich auch wirklich empfehlen würde, also auch wenn ihr es sagt, ihr möchtet es lieber alleine spielen, probiert es wirklich mal im Mehrspielermodus aus, denn meiner Meinung nach macht dieser sehr viel mehr Spaß. Es ist nicht, ja, man ist halt eben nicht ganz alleine unterwegs in diesem Meer, ne? Und jetzt muss man natürlich auch gucken, beide Modi geben einem aber auch ein sehr unterschiedliches Spielgefühl. Denn einerseits, wenn du es alleine spielst, dann erwartet, glaube ich, oder erwarten die Entwickler, der Publisher oder das Spiel selbst, dass du eben sehr gemütlich spielst. Weil wenn du einen Fisch scannst, auch wenn du den zum ersten Mal scannst, dann macht man das ja in der Regel, dann guckt man sich ja auch diesen Beschreibungstext an, und erfährt dann auch was über diesen Fisch. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Karpfen wohl keinen, oder kein, also dass die Karpfen keine Mägen haben. Da sind zum Beispiel die Speiseröhre direkt mit dem Darm verbunden und deswegen fressen die eigentlich auch so viel, weil sie recht viel auch direkt wieder abstoßen. Fand ich super interessant, wusste ich vorher nicht, ne? Deswegen lieb ich das eigentlich, da mehr über Fische zu erfahren oder über Säugetiere, Krebstiere, was es auch immer da alles gibt. Und dann nimmt man sich halt die Zeit für. Wenn man das jetzt allerdings im Multiplayer-Modus spielt, der Multiplayer-Modus, der läuft ja ungefähr für eine Stunde maximal, wenn man da hinzusteigt. Und irgendwann ist die Partie halt für alle vorbei und dann ist eben Ende. Und entsprechend, wenn du dann auch diese unbekannten Lebewesen mitbekommen willst, das ist ja erstmal so, du kriegst ja diese Signale für den anormalen Fischen, die dann überall auf der Weltkarte versteckt sind. Die kriegst du ja halt mit, du weißt ja ungefähr, wo die sind, wenn du den Bereich der Karte da schon aufgedeckt hast oder jemand anders den Bereich schon aufgedeckt hat, weil da nehmen die anderen Mitspieler sich ja auch entsprechend die Zeit, um die Karte aufzudecken und das sieht man dann auch, das wird dann farblich ein bisschen schwächer auch auf der Weltkarte, die man hat dargestellt, damit man weiß, okay, da waren andere, da war nicht ich. Wenn man das dann halt geschafft hat, dann wird dann auch auf den geöffneten Bereichen kann man auch den Radius sehen, wo dann dieses unbekannte Lebewesen ist. Wenn man jetzt allerdings der Erste ist, der dieses Lebewesen scannt oder jemand anders scannt das zuerst und markiert dann diesen Fisch nicht, ja, wo der sich befindet, dann wird der auch nicht mehr angezeigt. Und das ist, finde ich, ist auch nochmal so ein großes Problem von dem Spiel, weil es gibt dann tatsächlich so arrogante Mitspieler, die das eben nicht machen. Und dann kann man sich da auch wirklich zu Tode suchen. Aber man steht ja in gewisser Weise unter Zeitdruck, weil diese Lebewesen verschwinden ja dann auch, ich weiß nicht, nach 10, 15 Minuten wieder. Ja, dann kann man den tatsächlich so verpassen. Und das finde ich ist halt auch irgendwie. Oder es steht konträr zu der Erfahrung, die du eigentlich im Singleplayer-Modus hast.
Das stimmt. Das ist so das Problem. An sich ist der Mehrspielermodus wirklich die bessere Möglichkeit, das Spiel zu spielen, aber genau diese Probleme, die du sagst, dann muss halt auch wirklich das Zusammenspiel funktionieren. Und das funktioniert halt nicht immer, was auch daran liegt, dass natürlich nicht jeder daran denkt. Also ich sage nicht, dass jeder jetzt absichtlich vergisst, die zu markieren, sondern ich glaube, viele vergessen es dann schlichtweg oder sind nicht in diesem Modus drin, dass sie es für die anderen markieren sollten.
Ja.
Ich denke, einige wissen auch gar nicht, vielleicht, dass es dir gar nicht mehr angezeigt wird, wenn einer den Fisch gescannt hat, dass die anderen den nicht mehr sehen, sondern das könnt ihr denken, nur bei mir wird er nicht mehr angezeigt, aber alle anderen sehen noch, wo der ist.
Ja.
Ich denke, das weiß gerade zu Beginn nicht jeder, dass das der Fall ist.
Ich weiß jetzt zum
Sowas muss man ja auch
Beispiel,
bedenken dabei.
ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, was mit den Markierungen passiert, wenn man dann die Partie verlässt. Weil du
Ich
kannst
auch
ja,
nicht,
wenn du
keiner.
die Karte öffnest, dann siehst du ja, da kannst du ja durchswitchen zu den anderen Spielern, die jetzt noch in der Partie, in der laufenden Partie drin sind, was die eben entsprechend markiert haben. Die Markierungen siehst du auch, wenn du eben halt rumflitzt auf der Karte, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was mit diesen Markierungen ist, wenn die das verlassen haben. Es kann gut sein, dass die dann auch gelöscht werden.
Ja, das kann auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Und das ist, das ist halt so das Problem. Warum zum Beispiel, das wäre die einfachste Lösung, dass das einfach dir weiterhin angezeigt wird, auch wenn jemand anderes es schon gescannt hat. Solange du es nicht selbst gescannt hast.
Eben.
Das wäre sozusagen die einfachste Lösung für dieses Problem. Weil im Endeffekt ist es ansonsten gibt es keine großen Probleme im Koop-Modus, vielleicht höchstens von der Online-Verbindung abgesehen, aber das ist dann halt eher ein persönliches Problem meistens.
Da muss ich tatsächlich sagen, das lief bei mir einwandfrei.
Deswegen sage ich ja, das ist ein persönliches Problem. Muss nicht zwingend, man muss sagen, dieses Spiel ist eines der bisher saubersten Online-Spiele von Nintendo, das ich erlebt habe auf der Switch.
Ja. Ja, definitiv. Also wenn man sich auch mal so die älteren Podcasts hier anhört, da habe ich schon, also gerade bei Animal Crossing, es ist ja katastrophal, wenn da die Verbindung abbricht. Also da haben wir schon sehr, sehr viel drüber gesempert, aber hier kann ich wirklich nicht sagen, dass ich da ein Problem hätte. Also es läuft bei mir wirklich problemlos, muss ich sagen. Also sehr sauber bisher. Also kann ich nichts Negatives zu sagen.
Kann ich auch nicht. Und das ist halt, da merkt man aber auch dran, gut, sollte jetzt bei anderen Spielen auch der Fall sein, aber hier haben sie halt nochmal Wert drauf gelegt, wahrscheinlich, weil, und das finde ich, merkt man dem Spiel an, es ist ganz klar auf den Koop-Modus ausgelegt und nicht auf das Solo-Tauchen oder auf die Story. Ja. Hier ist wirklich der Mittelpunkt der Koop-Modus. Entsprechend ist der Koop-Modus ja auch als erster Menüpunkt im Hauptmenü gelistet. Weil die Story ganz hinten ist und so. Und es gibt ja auch Events hin und wieder. Ich habe jetzt noch an keinem teilgenommen, aber ich habe gesehen, es gibt Events und es gibt diesen Menüpunkt, der momentan, also ich letztes Mal anhatte, ausgegraut war.
Genau, es war...
Da kann man dann besondere Fische finden oder so, glaube ich, war das irgendwie.
Ja, es war halt irgendwie so ein Event mit... Es war irgendwas mit Drachen in der Bezeichnung. Und ja, das genau. Lief, glaube ich, jetzt vom 10. bis zum 14. Mai. Ich fand es interessant, weil das Spiel hat dafür kein Update gemacht. Das muss also tatsächlich an den Daten noch komplett mit auf der Cartridge sein. Oder was angelegt wurde eben im Systemspeicher. Was ich aber interessant finde, weil wir nehmen diesen Podcast heute am 19. Mai auf. Ich habe es heute Nachmittag nochmal gespielt. Und da habe ich jetzt tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass dieser Menüpunkt immer noch vorhanden ist. Es wird immer noch vom 10. bis vom 14. Mai gesprochen. Es wurde nicht aktualisiert irgendwie, dass das jetzt vorbei ist. Also ich meine, wenn man draufklickt, sagt dann der Eventzeitraum ist abgelaufen. Es sind aber keine Informationen da, wann jetzt das nächste Event stattfindet. Und das finde ich irgendwie sehr ungeschickt, was sie da machen. Ich hätte gesagt, okay, dann nehme ich diesen Punkt raus, wenn ich nicht weiß, wenn wir sowas nochmal anbieten wollen. Aber wie gesagt, das ist erstmal ganz seltsam dabei. Aber grundsätzlich war das ein ganz normaler Multiplayer-Tauchgang, wo dann vielleicht irgendwie mal besondere Tiere häufiger vorgekommen sind. Habe ich aber tatsächlich 2-3 Mal mitgemacht in diesem Zeitraum. Mir sind da jetzt keine großartigen Unterschiede aufgefallen, dass manche Lebewesen häufiger vorgekommen sind als andere. Also muss ich vielleicht mal bei zukünftigen Events beobachten. Also mir ist da nichts aufgefallen. Ich würde es halt, wenn es angeboten wird, einfach mitnehmen. Einfach mal schauen.
Genau.
Weil ansonsten sieht man ja im Grunde, hat man ja auch die gleiche Erfahrung im normalen Multiplayer-Modus. Da würde ich dann doch das Event mitnehmen, wenn da irgendwas anders sein sollte. Ja, aber wie gesagt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber finde ich grundsätzlich schon interessant, dass sie es machen und an solchen Punkten, also auch, dass das Spiel ja sehr auf den Multiplayer-Modus ausgelegt ist, merkt man ja auch, dass sich Videospiele oder das Spielverhalten ja auch, sag ich mal, in der kompletten Szene, wie ich sie jetzt einfach mal bezeichnen möchte, ja in den letzten 10 bis 15 Jahren ja schon stark gewandelt hat. Also wenn man sich mal diese ganzen Battle-Royale-Shooter und sowas anguckt, da wird ja sehr viel Wert draufgelegt. Ich meine, wir haben hier ja keine angriffslustigen Tiere, die wir abschießen können oder so, aber es ist ja schon trotzdem eben auf diese ganze Multiplayer-Komponente alles ausgelegt. Und ich denke mal, das haben die Entwickler auch bewusst so gemacht, dass sie dieses Spiel so anlegen.
Bin ich mir auch sicher. Übrigens, diese Events haben sie als spezielle Tauchevents bezeichnet und es sollen weitere kommen, in denen man dann auch ungewöhnliche Schauplätze und Kreaturen sehen kann.
Da bin ich mal sehr gespannt, ob dann das Spiel auch ein Update macht dafür.
Ich rechne mit, ehrlich gesagt. Ich rechne damit, dass noch nicht alles enthalten ist.
Genau. Also ich fände es auch cool, wenn sie vielleicht irgendwann dann auch noch zusätzliche Inhalte bringen. Ich meine, vielleicht irgendwann auch noch mal eine komplett eigenständige Kampagne mit wirklich handgebauten Umgebungen. Wobei, ja, bin ich noch ein bisschen skeptisch drüber. Ich denke mal eher, man wird vielleicht neue Lebewesen halt hinzufügen, die es vorher noch nicht gab. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt ja, ich glaube, 580 oder so ungefähr an Kreaturen, die man jetzt wirklich scannen kann. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Ich glaube,
Ich
sind auch.
weiß nur, dass es über 500 sind. Wie viel es genau sind,
Ja,
weiß ich jetzt
also es
gar
sind noch
nicht.
nicht ganz 600, aber es kommt fast daran. Und ich glaube, das ist ungefähr doppelt so viel wie schon im zweiten Teil ungefähr. Ich glaube, es waren im zweiten Teil so um die 300 gewesen schon.
Könnte gut sein.
Aber das ist lange her. Das ist lange, das ist bei mir, wie gesagt, 11,5 Jahre her, wo ich die gespielt habe.
Ja, also beim zweiten Teil wird von rund 400 gesprochen.
Ja, okay, dann sitzt halt nochmal entsprechend nochmal 50% mehr, ist auch sehr, sehr viel. Nur vom Umfang her. Ich meine, guck dir an, wie viel Pokémon gibt es heute, ne? Und das finde ich ist schon ein sehr guter Umfang. Geht natürlich wesentlich schneller in diesem Spiel als Pokémon zu fangen, muss man auch sagen.
Logisch. Was auch sein soll, vielleicht, es gibt über 300 Schätze. Also auch bei den Schätzen ist ein recht ordentlicher Umfang vorhanden, wenn man die reine Zahl nimmt.
Genau, und dann halt, wie gesagt, gibt es noch diese 99 Geheimnisse der Oannes. Also wenn man alles in diesem Spiel machen will, dieses Spiel ist richtig für Sammler ausgelegt. Also es ist eigentlich genau ein Spiel, was auf mich ausgerichtet ist, musste man eigentlich sagen. Da hat man, glaube ich, wirklich ein paar Dutzend Stunden zu tun. Weil, ich sag's ja mal so, es ist ja klar, je mehr Fische du scannst, ne, also je mehr du in deiner Enzyklopädie dann aufgeführt hast, ja, desto geringer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du auf neue Lebewesen dann eben triffst, ne? Und ich merke das ja jetzt schon bei meinen Tauchgängen. Also bei meinem ersten Tauchgang, da habe ich ja direkt, keine Ahnung, 230 neue Fische gehabt, ne? Die ich ja in meinem Solo-Modus gemacht habe, wie viel es auch sind. Und jetzt merke ich halt, pro Tauchgang sind es vielleicht so 5 bis 10, ne? Die ich jetzt halt immer dazu bekomme. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit ich jetzt mir gerade mitnehme, in welche Gebiete ich jetzt schwimme. Das ist ja sehr zufallsabhängig. Ich kann mir halt auch vorstellen, also die Welt, die wird ja wie gesagt zufallsgeneriert zusammengesetzt und man bekommt ja, wenn man mit dem Tauchgang fertig ist, auch so eine ID. Die ist, glaube ich, 12 oder 16-stellig. Und die kann man ja dann auch eingeben, wieder, wenn man möchte. Und dann kann man auch genau diese Welt, wie sie so zusammengesetzt ist, erleben. Und die Fische da drin, ich denke einfach mal, die sind dann vielleicht zum Teil wirklich zufallsgeneriert, dass es da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit gibt, so zu so und so viel Prozent spawnen diese Fische jetzt zum Beispiel.
Ja, denke ich auch. Ja, das mit den Nummern ist halt ganz normal, aber zufallsgeneriert ist halt die Seed-Nummer, wenn man so will. Oder halt ID oder wie auch immer. Daran erkennt man halt, dass im Endeffekt ist es halt nach einem speziellen Prinzip zusammengesetzt und wenn dieses Prinzip, das wird halt als Nummer ausgegeben und fertig.
Ja.
Ist ja auch gut so, weil dadurch kann man halt wie genau diese Welt wieder spielen, wenn man das möchte.
Ja, und ich glaube, irgendwann wird es sicherlich auch vollständige Listen im Internet geben, wo du
Mit
dann
Sicherheit.
einfach dann die ID-Bausteine dann eben siehst und dann weißt du, okay, so und so setze ich die Welt zusammen und so finde ich dann vielleicht die Fische, die mir jetzt noch fehlen, wenn ich weiß, in welchem Quadranten ich jetzt danach suchen muss.
Ich denke auch, das wird definitiv kommen. Ja. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, dass also wirklich Rätselaufgaben gibt es nicht im Spiel. Das
Ja,
wollte ich noch erwähnen.
jein. Es gibt tatsächlich etwas, was ich wirklich als Rätsel bezeichnen würde.
Ja, ich sag ja nicht wirklich. Ich habe nicht komplett Rätsel ausgeschlossen.
Ja, ich meine jetzt damit diese Bodenplatten, die es gibt, die so
Ja,
kreisförmig mit dem
genau.
Stern drauf sind. Und wenn man da hinkommt, dann kriegt man die Aufgabe, hey, bring mir die Kreatur, die einen Schwanz auf dem Boden nach sich zieht oder die weiß ist und über den Boden läuft oder so. Und ja, wenn man halt weiß, welcher Fisch oder welches Krebstier, welches Säugetier, wie auch immer das ist, weil man kann ja dann diese Fische entsprechend auch den Befehl geben, dass sie einem folgen, was ja auch totaler Quatsch ist, aber gut, kann man halt machen. Und ja, dann kann man den Fisch halt dahin bringen. Ja, entsprechend habe ich bisher noch nicht geschafft, weil ist mir ehrlich gesagt dann zum Teil auch zu kompliziert, dann zu finden, weil vor allem muss man erstmal wissen, wo befindet sich jetzt diese Kreatur gerade auf der Map, ne?
Ganz genau. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit diesen 99 Rätseln zusammen, diese Dinge, aber ich weiß nicht, inwieweit. Wahrscheinlich, wenn du so und so viele davon löst oder keine Ahnung, wie genau das dann ist. Ich habe auch noch keins davon gelöst, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber das ist auch der einzige Rätseltyp, den du hast im Spiel.
Genau.
Sonst sind die Aufgaben wirklich, ja, im Endeffekt keine Rätsel. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte mir da ein paar mehr kleine Knobelaufgaben oder sonst irgendwie was erhofft. Keine Ahnung, aber ein bisschen mehr in der Hinsicht erhofft. Auch die Interaktion mit den Tieren finde ich ein bisschen, du kannst keine Tiere füttern. Du schwimmst einfach neben einem weißen Hai oder neben was weiß ich für einem Tier, ja. Ohne dass irgendwie auch nur Gefahr besteht. Die Tiere interagieren ja auch nicht miteinander. Du kannst nicht beobachten, wie jetzt natürlich ein Hai mal frisst oder ein anderes Tier frisst. Also das taucht nicht auf. Und das finde ich ein bisschen schade. Und soweit ich gesehen habe, war das in den Vorgängern auch anders. Da konnte man zumindest die Tiere anfassen und füttern und musste auch Haie hin und wieder mal beruhigen in Gefahrensituationen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, es gibt sehr viele Punkte, also was heißt, es gibt nicht sehr viele, aber es gibt einige Punkte, wo jetzt der dritte Teil ein klarer Rückschritt ist. Wie du schon sagtest, man kann die Tiere nicht mehr füttern. Das ging im ersten Teil musste man das, soweit ich mich erinnere, sogar machen, um die Informationen über die Fische zu bekommen, also anstelle des Scannens, wie wir es ja jetzt haben. Im zweiten Teil musste man das nur noch bedingt bei Fischen machen, also, und berühren konnte man sie, glaube ich, nur im ersten und auch vielleicht noch im zweiten Teil, das weiß ich nicht mehr. Aber es gab dann tatsächlich auch Tiere, die ein bisschen angriffslustiger waren, also zumindest im zweiten Teil. Das war nämlich so ein Punkt, der hat mich am ersten Teil gestört. Im zweiten Teil gibt es dann zum Beispiel so einen Zitteraal, der kann dir dann auch einen Elektroschock verpassen unter Wasser. Haie könnte ich eben auch angreifen. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Und du hattest halt in den ersten beiden Teilen zum Beispiel auch einen Sauerstoffvorrat. Jetzt kannst du eigentlich so lange unter Wasser bleiben, wie du willst. Und wie du auch sagtest, Tiere, die interagieren nicht miteinander. Also wir haben da jetzt keine Prädatoren, die jetzt irgendwie Jagd auf ihre Beute machen. Es ist sehr, sehr schade, dass man da nicht angesetzt hat. Also die Switch kann das leisten, definitiv, sowas zu simulieren. Also es geht da sehr viel an der Atmosphäre flöten, muss man klar sagen.
Ja, das finde ich halt schade, weil das nimmt so ein bisschen das, ich habe mir einfach mehr von erhofft.
Ja, ich meine, das Einzige, was ich wirklich schön an diesem Spiel, was so die Atmosphäre angeht, ist, wenn du zum Beispiel schwimmst, dann hörst du irgendwie in der Ferne Walgesang zum Beispiel, ne? Oder du hörst das Blubbern des Wassers, ne? Also du hörst immer das ein bisschen dumpf, das soll ja ein bisschen simulieren, wie du tauchst halt, als ob du wirklich unter Wasser wärst. Ne, und dann kommt halt hin und wieder auch noch ganz angenehme Musik dazu, die dich so ein bisschen beruhigen soll. Und das finde ich eigentlich ganz schön so von der Soundkulisse her.
Mhm, ja.
Aber es gibt beim Sound einen Punkt, den man erwähnen muss, den ich unfassbar nervig finde. Und vielleicht weißt du, was ich meine, Alex?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber
ich habe eine Ahnung.
Es geht um die, ich sag mal in Anführungszeichen, Synchronisation.
Du meinst wahrscheinlich, ja, klar.
Genau, also man wird eigentlich die ganze Zeit von einer künstlichen Intelligenz, die nennt sich Kiki, also KI, künstliche Intelligenz, Kiki, sehr kreativ wie der Nintendo, aber...
ich finde den Namen toll für eine KI.
Ja, ich meine, das ist ja bei Nintendo-Spielen, also ich meine, gut, ich weiß gar nicht, wird's auch in Japan von Nintendo eigentlich gepublished oder wird's da von Arika direkt gemacht?
Nee, ich glaube auch da ist ein Nintendo.
Okay, aber
das haben sie schon bei allen Teilen hat Nintendo das in Japan auch gepublished.
Ja. Ich meine, das ist ja bei Nintendo-Spielen sowieso immer toll mit den Namensgebungen. Es ist super, ne? Also, ich würde mich mal interessieren, wie sie im Englischen heißt. Bestimmt dann, heißt sie dann Ai-Ai im Grunde, wie der Affe hier aus Super Monkey Ball? Der ist ja auch Ai-Ai.
Oh, so. Das ist eine sehr gute Frage. Müsste eigentlich.
Ja.
Ich guck mal, ob ich das rausfinde.
Ja, ich meine, gut, im Deutschen merke ich aber auch tatsächlich, dass das immer mehr internationalisiert wird und jetzt statt von künstlicher, von artifizieller Intelligenz gesprochen wird, ne?
Ja.
Also deswegen, das wird vielleicht irgendwann das künstliche Intelligenz dann verdrängen. Also Kiki könnte irgendwann ein Relikt sein. Aber egal. Was interessant ist, weil Kiki heißt doch auch der Affe hier in Link to the Past vor dem ersten Tempel im in der Schattenwelt.
Der, ja, dich stimmt, genau.
Der dich durchleitet. Siehst du, das hat alles mit Affen hier zu tun. Wir sind wieder einem Geheimnis auf die Schliche gekommen, Alex. Mhm. Nee, jedenfalls, diese künstliche Intelligenz, die wird, wie könnte es im Grunde auch anders sein, von einer künstlichen Intelligenz gesprochen. Es ist also eine mechanische Stimme, die da ist. Und die spricht sehr, sehr monoton, spricht dadurch natürlich, weil es im Grunde nach einem bestimmten Raster läuft, manche Begriffe auch dezent, ich will nicht sagen falsch, aber dezent falsch zumindest aus. Und das kostet auch wieder so ein bisschen Atmosphäre. Und was ich aber eher schlimm daran finde, ist, dass damit im Grunde der Beruf des Synchronsprechers getreten wird.
Ja.
Ne, und finde ich nicht okay, dass man das in Spielen so macht, vor allem, es ist ja nicht mal ausgereift, wenn die Stimmen jetzt wirklich perfekt gewesen wäre, ja, dann hätte ich ja sagen können, okay, anstatt das Spiel halt jetzt in so und so viel Sprachen dann extra synchronisieren zu lassen, nimmt man halt eine künstliche Intelligenz, die es dann entsprechend vorliest, ist halt wesentlich günstiger, die einmal zu kaufen und die dann halt in verschiedenen Sprachen das dann eben bewerkstelligen kann. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn man auch hier richtige Synchronsprecher gehabt hätte. Ne?
Ich denke, dafür ist der Titel wirklich zu nischig, um das Geld dafür auszugeben. Gleichzeitig ist aber eine deutsche Synchro, beziehungsweise eine Ländersprachensynchro, bei dem Spielen sinnvoll, weil auch ein jüngeres Publikum das spielen soll und die sind dann, ich glaube, es ist gerade bei der Textlastigkeit, die das Spiel ja zum Teil hat, auch bei den Erklärungen von den Fischen und so weiter, macht es schon Sinn, dass du dann was hast, was dir was vorliest.
Ja.
Ja. Und deswegen, ja, ich kann deinen Kritikpunkt komplett verstehen. Ich finde auch besser, wenn es ein Synchronsprecher wäre. Ja, ich verstehe aber halt auch, warum sie es gemacht haben, wobei ich nicht verteidigen will, dass sie es gemacht haben, beziehungsweise sagen will, dass es gut ist. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, es war das erste Mal überhaupt, dass es in Endless Ocean Reihe irgendwie eine Synchronisation gibt. Ich glaube, die Vorgänger waren gar nicht synchronisiert.
Das ist lange her, aber ich glaube nicht. Das wäre mir, glaube ich, im Gedächtnis geblieben.
Ja, meine ich nämlich.
Also, ich könnte es mir allerdings beim zweiten Teil vorstellen, aber vielleicht nur bedingt.
Nee, ich glaube, es gab gar keine. Soweit ich gesehen hatte, meine ich, gab es gar keine. Ich bin nicht hundertprozentig, meine, es gab gar keine Synchro in den Vorgängern. Ja. Ja.
Okay. Ich muss tatsächlich sagen, mir fällt jetzt zum Spiel nicht mehr viel ein. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
Ja, wir könnten nochmal auf die Technik und die Optik vielleicht ein klein wenig eingehen.
Richtig, genau. Wenn wir schon über das Auditive reden, sollten wir auch das Visuelle beachten.
Genau.
Ich finde halt persönlich die Umgebungsgrafiken ein bisschen schwach tatsächlich. Ja. Also da merke ich halt nicht groß viel Technik. Aber ich muss sagen, ich finde die ganzen Fische und Wale und Delfine und Sägefische und was es da nicht alles noch gibt, die finde ich aber schön animiert. Das muss ich sagen.
Ich denke, das ist der Grund, warum die Umgebung so aussieht. Ich glaube, sie haben die komplette Rechenleistung lieber für die Meerestiere benutzt, also Meereslebewesen benutzt und für den Taucher auch noch so ein bisschen, als für die Umgebung. In die Umgebung ist wirklich eher das Nötigste eingeflossen. Man kann jetzt auch nicht sagen, es sieht hässlich aus, aber es ist halt eher so ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen auch langweilig zu detailarm. Aber ich glaube wirklich, hier sollte der Fokus ganz klar auf den Tieren und auf, zum Teil auch den Tauchern liegen. Dazu kommt halt der starke Online-Fokus, der natürlich durch eine stärkere Grafik einen höheren Anspruch erfordert auch teilweise und das kann natürlich dazu beigetragen haben, dass sie gesagt haben, Fokus auf Meeresbewohner und nicht auf die Umgebung.
Ja.
Würde ich jetzt zumindest vermuten. Ich weiß natürlich, aber das ist meine Vermutung, warum es so aussieht, wie es aussieht. Persönlich finde ich es jetzt nicht schlimm. Es schadet der Atmosphäre jetzt nicht sonderlich stark.
Ja, also ich bin da voll bei dir. Also es schadet dem ganzen Spiel jetzt natürlich nicht direkt. Also wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, man kann auch wirklich Spaß damit haben, trotz aller Defizite, die es hat. Denn das, was es macht, macht es ja eigentlich auch ganz gut. Und ich habe auch wirklich jetzt mich mal bei ertappt, dass ich unter der Woche immer mal wieder reingeschaut habe, das Spiel für 15 bis 30 Minuten einfach mal so ein bisschen zwischendurch gespielt habe. Und ich denke, das werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten tun und werde den Titel auch weiter beobachten, denn so sehr ich auch die Vorgänger mehr mag, hätte ich mir auch gerne mal HD Remaster von denen gewünscht nebenbei. Aber ich werde auch den dritten Teil dann sicherlich gerne wieder weiterspielen und auch versuchen, dann mal alle Fische beisammen zu bekommen oder zumindest, sagen wir mal, so 80 bis 90% hätte ich schon. Das ist so mein Ziel dabei.
Kann
Aber
ich verstehen.
ansonsten, ich kann ja sonst vollkommen beipflichten, was so die Technik angeht. Ich bin jetzt auch schon weiter wieder ein bisschen mehr mein Fazit abgedriftet. Also, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du das Spiel empfehlen können oder würdest du eher zu anderen Alternativen eventuell raten?
Also man kann es schon empfehlen jetzt, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Das ist ganz wichtig. Wenn man wirklich weiß, es geht hier wirklich einfach nur darum, unter Wasser, also zu tauchen und die Lebewesen unter Wasser zu scannen und kennenzulernen. Das ist wirklich der Hauptteil dessen ist, was man macht. Dann kann man mit diesem Spiel sicherlich Spaß haben. Ein bisschen kann man es. Ja, ich weiß nicht, wie Pokémon Snap vergleicht, aber Pokémon Snap hat ein bisschen was anderes, aber es geht in eine vergleichbare Richtung, würde ich jetzt sagen. Darin, dass man halt wirklich einfach nur ja, etwas scannt, fotografiert, wie auch immer. Ist der beste Vergleich, der mir gerade einfällt. Aber es ist jetzt zum Beispiel kein Subnautica, das jetzt auch Tauchspiel ist, weil Subnautica ist ein ganz andere Richtung Spiel nochmal. Das sollte man wirklich wissen. Man sollte hier echt nicht zu viel erwarten. Auch im Adventure-Sinne nicht, weil es halt abgesehen von diesen Steinplatten, die man da findet und dann Tieren bringen muss, keine Rätsel gibt. Und halt diese 99 Aufgaben. Die sind ja wirklich nur bestimmte Schätze finden, bestimmte Sachen, Fische finden oder was auch immer da drauf steht noch. Ich hab das nicht alles im Kopf. Wenn man das weiß und damit kein Problem hat, sondern wirklich das auch will, dann kann man mit dem Spiel definitiv Spaß haben, denke ich. Besonders wenn man viel im Mehrspielermodus spielt.
Ja.
Ich bin mir sicher, man kann, glaube ich, nicht gezielt mit Freunden spielen. Ich
Nee,
glaube,
ich.
das war nicht möglich. Wenn das möglich ist, dann wär schön. Wenn nicht, muss ich ehrlich sagen, schade, ist eine vertane Chance, weil ich denke, dass auch gerade, wenn man mit Freunden zusammenspielt und dann über irgendein Chatprogramm miteinander spricht oder so, dass man dann auch wirklich noch ein bisschen mehr Spaß aus dem Spiel rausholen könnte.
Ja, das denke ich auch, weil dann hättest du auch die Möglichkeit, dich miteinander abzusprechen, wenn jetzt zum Beispiel du das mit einem Freund spielst und der Freund weiß, okay, du suchst jetzt unbedingt halt diesen Stachelrochen, weil der dir einfach noch nie unter die Augen gekommen ist in dem Spiel. Dann kann er sagen, hey, komm zu mir, ich habe dir hier den Stachelrochen markiert, du kannst ihn jetzt scannen. Ja, das wäre richtig cool, das so zu machen. Ich meine, den zweiten Teil ich glaube, den ersten Teil konnte man auch online spielen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Den zweiten auf jeden Fall, denn der zweite Teil hat damals auf der Wii auch Wii Speak unterstützt. Also das war noch eine Zeit, wo dich Nintendo nicht dazu gedrängt hat, irgendwie außerhalb der ganzen Angelegenheiten, Chatprogramm zu öffnen. Da ging es halt einfach über die Wii selbst und das funktionierte eigentlich auch ganz gut immer. Nicht perfekt, aber gut.
Und ja, das wäre so ein grundsätzliches Switch-Problem, halt einfach mit den Online-Funktionen und Sprachchat-Funktionen und so weiter.
Ja.
Was ein bisschen schade ist.
Ja, bleibt halt nur
Aber wie
zu
gesagt.
hoffen, dass es bei der Switch 2 oder wie sie auch heißen wird, entsprechend mal nachgebessert wird. Aber ich habe immer sehr wenig Hoffnung, was Online-Modi angeht bei Nintendo mittlerweile.
Ja, ich auch. Also ich nenne sie jetzt Next Switch, einfach mal. Um neuen Namen zu verwenden, in Anspielung auf die letzten Aussagen seitens Nintendo, dass die Next Switch in Entwicklung ist, ja. Aber auf alle Fälle, wie ja, wie gesagt, man kann aus dem Spiel definitiv was rausholen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, um jetzt nochmal zu Endless Ocean zurückzukommen. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan des Spiels, muss ich sagen. Ich werde es bestimmt auch hin und wieder mal spielen, weil es ja durchaus auch schön entspannend sein kann, da die Fische zu scannen, die Aufgaben zu erledigen und so weiter. Aber es wird jetzt definitiv kein Spiel sein, in das ich regelmäßig mehrere Stunden stecken werde oder dass ich jetzt, was ich jede Woche spiele oder so.
Ja, also ich glaube, mehrere Stunden am Stück, darauf ist der Titel auch nicht ausgelegt, das würde ich auch nicht hinkriegen, das würde ich auch nicht aushalten, das wäre mir dann zu monoton, da bräuchte ich mehr Action. Also für Leute, die sowas mögen, die sollten, können sich ja vielleicht mal Dave the Diver oder so angucken. Das geht halt nochmal in eine andere Richtung, da muss man die Tische, die Fische ja wirklich töten, damit man sie zu Sushi verarbeitet.
Genau, oder wenn man halt jetzt kein Pixelspiel will, so Spiele wie Subnautica, die ja auch nochmal einen ganz anderen Aspekt haben. Ja. Es gibt einige Spiele, die Tauchthematik haben und dann ein bisschen was anderes nochmal bieten.
Genau.
Ja. Wenn auch nicht zwingend alles auf Switch. Subnautica gibt es auf der Switch.
Ja.
Ja. Ja, aber ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, ich kann da eigentlich auch nichts ergänzen. Stimmt dir in eigentlich allen Punkten zu. Und deswegen würde ich mal sagen, öffnen wir jetzt an der Stelle einfach mal unsere nächste Kategorie für heute, die obligatorische Kategorie. Was hast du denn in der letzten Woche gespielt, Alex?
Ja, da habe ich schon die ganze Zeit überlegt, also vorm Podcast und auch eben nochmal, weil ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Und mir fällt gerade, also klar, ich habe Endless Ocean gespielt mir fällt eigentlich nur ein Spiel wirklich ein. Ich habe natürlich noch ein bisschen, das habe ich letzte Woche schon im Podcast erwähnt, Neptunia Game Maker Revolution gespielt, aber auch nicht mehr so viel. Und vorwiegend habe ich ein Spiel gespielt, das allerdings erst gestern erschienen ist. Also wenn der Podcast erschienen ist, gestern erschienen ist. Am 21. Am 22. kommt ja der Podcast. Und zwar System Shock, wenn dir das ein Begriff ist.
Das ist ja quasi der spirituelle Vorgänger von Bioshock.
Ganz genau, und davon gab es letztes Jahr, 2023, für den PC ein Remake.
Das jetzt auch nochmal für PS5 und Xbox Series gekommen ist, nicht wahr?
Ganz genau. Und zwar halt, wie gesagt, am 21. Mai.
Ja, und wie gefällt's dir? Ist es super?
Ich find's gut. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Man muss sagen, einige der, damals revolutionären Sachen, also Elemente, Spielelemente und so weiter, wirken heute eher veraltet und störend. Was schon, das Spiel, man muss sagen, das Remake ist sehr nah am Original. Inhaltlich und so weiter und so fort. Es gibt sehr viel Backtracking zum Beispiel, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Ich bin jetzt der größte Backtracking-Fan. Aber zum Beispiel, was mich stört, ist, dass ich manchmal einfach nicht weiß, was ich als nächstes machen soll, weil das Spiel gibt dir die Aufgabe, ohne halt Aufgabenlog und auch nicht direkt die Aufgabe. Du musst dir die Aufgabe selbst aus den Dialogen, Funksprüchen, die du empfängst, Audiologs, die du findest, Mails, die du findest, erschließen. Du musst dir das anschauen, anhören und daraus dir erschließen, was du denn überhaupt als nächstes Ziel hast. Am Anfang ist natürlich erstmal klar, finde heraus, was da los ist und so weiter. Aber um halt voranzukommen, musst du dann wirklich diese Station, auf der du bist, erkunden und selbst dir erschließen, welche Ziele hast du, welche Aufgaben musst du erfüllen, um weiterzukommen und so weiter und so fort. Und das ist nicht immer offensichtlich. Ich habe wirklich ja schon an Punkten gestanden, an denen ich dann überlegt habe, okay, wo kann ich jetzt überhaupt noch hin? Ich habe doch alle Ebenen komplett erkundet und komme nur da und da nicht weiter, weil da verseuchtes Gebiet ist und ich sterbe, wenn ich sehr stark Schaden erleide, wenn ich da reingehe und so weiter. Und irgendwann findet man doch eine Kleinigkeit. Und da braucht man auch sehr oft Codes, also so Passwörter und dreistellige Zahlencodes, um Zahlenschlösser zu öffnen. Die findet man zum Großteil in Audiologs oder Mails. Man musste sich nur daran erinnern, dass in dieser Mail oder diesem Audiolog der Code auch erwähnt wurde. Ganz selten muss man sich aus zwei den Code zusammensetzen, das kommt auch mal vor. Aber zum Beispiel gibt es einen Code, den findet man, wenn man einen Cyberspace-Abschnitt, also man geht immer wieder mal auch in Cyberspace rein, da sieht man, fliegt man dann wirklich in Cyberspace, muss Angreifer abschießen und halt bestimmte Knotenpunkte zerstören, um auf der Station Systeme zu deaktivieren, Türen zu öffnen und sowas. Wenn man einen geschafft hat, steht rechts auf einem Monitor eine dreistellige Zahl. Die ist recht präsent. Du kannst dir theoretisch denken, dass die für irgendwas ist. Du weißt aber weder für was die ist, noch ob du die wirklich brauchst. Diese Zahl braucht man aber an einer ganz bestimmten Stelle, um dort einen Schalter freizulegen, den man betätigen muss, um dann an einer anderen Stelle weiterzukommen.
Ja, das klingt das sehr alt.
Das sind so die Knackpunkte, die mich ein bisschen stören, weil es markiert dir auf der Karte wichtige Punkte, an denen du noch was entdecken kannst, an denen noch irgendwas ist, das dich weiterbringt. Das ist immerhin etwas. Wenn du einen Hinweis darauf gefunden hast, dass dort etwas sein könnte, hast du diese Markierung. Aber die sind nicht immer eindeutig, nicht immer erreichbar, muss man auch dazu sagen. Und manchmal sind sie halt auch einfach nicht da, weil du schlichtweg noch nicht keinen Hinweis darauf gefunden hast, dass jetzt genau dort das ist, wo du jetzt als nächstes hin musst. Ja, das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten ist es aber ein sehr schönes Spiel. Die Story ist spannend, wenn auch sehr unterschwellig, halt also nicht die ganze Zeit präsent und so, sondern eher durch die, ja, gelegentlichen Momente, in denen du mit der KI, die dir halt diese Kontrolle schon ergriffen hat, halt von der bedroht wirst eigentlich die ganze Zeit. Shodan ist schon toll, also wirklich gut geschrieben, muss man auch sagen, als Charakter, also als KI. Und halt das ganz reine Gameplay, also dass das Ego-Shooter, also das Shooter-Gameplay, das Erkunden der Station, Finden von neuen Waffen, von teilweise auch Verbesserungen, da hab dann irgendwann Stiefel gefunden, durch die ich dann schneller rennen kann, weil ich dadurch, verbrauche aber dabei Energie, mit denen ich dann auch fliegen kann, dadurch kann ich ganz neue Orte erreichen, also hat auch diese, wie man es heutzutage nennen würde, Metroidvania-Elemente. Mhm. Ja. Also in der Hinsicht ist es ein Top-Spiel. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt die Negativpunkte, die ich erwähnt habe, das Spiel schlecht, also so sehr zerstören, dass es gar keinen Spaß mehr macht. Auf gar keinen Fall. Dafür ist das Spiel schlichtweg zu gut. Es ist wirklich ein herausragendes Spiel in dem Sinne. Aber hat halt seine Macken und ist nicht mehr so wegweisend wie halt damals. Dafür gibt's einfach zu viele Spiele, die ähnliche Herangehensweisen haben und besser sind, wie eben halt auch Bioshock.
Ja, eben. Also die ganzen Spielmechaniken, die ändern sich ja zum Glück auch über die Jahre hinweg. Manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Wir entscheiden dann zum Besseren, aber ich werde, glaube ich, System Shock trotzdem irgendwann mal eine Chance geben. Wenn dann
Solltest du definitiv.
Ja, weil ich glaube, es ist ein wirklich sehr wichtiger Titel, den man allein schon mal aus historischen Gründen sich da mal angeguckt haben sollte. Werde dann vermutlich mal auf dem Sale dann auf Steam oder so warten und dann werde ich es mir dann sicherlich mal gönnen, wenn ich dann noch die Zeit dafür habe.
Ja. Also es, wie gesagt, auch wenn ich diese Kritikpunkte, also es ist ein wirklich gutes Spiel trotz allem. Und auch ein sehr gutes Remake. Es ist ja kein Remaster, es ist wirklich ein Remake. Die Grafik wird jetzt vielleicht nicht jedem gefallen, weil die halt ein bisschen comichafter, bunter wirkt. Ich mag den Stil sehr gerne, ehrlich gesagt. Ist auch von Night Dive Studios entwickelt, das Ganze. Also ein Studio, das schon auch Erfahrung mit sowas hat. Es ist jetzt nicht... Die haben ja sehr viele Remaster und sehr wenige Eigenentwicklungen in dieses Spiel fällt halt und in die Eigenentwicklung, weil es halt wirklich ein Remake und kein Remaster ist. Und ja, da haben sie schon bewiesen, das können sie. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie sich auch System Shock 2 annehmen.
Ja, wäre ja angebracht.
Genau. Bei System Shock 2 war ja dann Ken Levine als Lead Designer und für die Story mitverantwortlich. Das ist ja der dann später Bioshock erfunden hat.
Ja, genau.
Aber er ist erst mit dem zweiten Teil eingestiegen. Beim ersten Teil war er noch nicht beteiligt. Da war Warren Spector noch der Produzent und Projektleiter war Doug Church.
Ja, und Warren Spector ist ja auch ein nicht minder kreativer Kopf.
Ja, Dark Church ist auch bekannt von zum Beispiel Dark Project. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja,
Die
natürlich, Seafire.
Thief-Spiele. Ja,
Genau.
genau. Oder auch bei, ich glaube, Ultima Underworld war aber beiden Teilen beteiligt, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, alles so wegweisende Spiele.
Ja, er hat mit Ron Spector auch an Deus Ex gearbeitet, wenn ich mich nicht komplett irre jetzt. Und ich meine, er war auch an einem Tomb Raider-Spiel beteiligt, einem späteren allerdings erst. Ja, also halt schon namenhaftere Entwickler. Ja, das ist aber auch das einzige Spiel, das ich jetzt wirklich erwähnen kann heute, weil ja, mir fällt jetzt gerade kein anderes ein, das ich die Woche wirklich intensiv gespielt hätte, außer System Shock.
Ja, bei mir, ich kann es auch auf einen Titel runterbrechen. Ich habe zwar noch ein paar andere Spiele gespielt, aber die halte ich jetzt nicht unbedingt für so erwähnenswert, weil ich sie auch jetzt nicht so viel gespielt habe, wie das Spiel, was jetzt kommt, und zwar Rise of the Ronin auf der PlayStation 5. Ist halt ein sehr cooles Samurai-Action-Rollenspiel, wie ich finde. Hat aber auch seine Schwächen. Hättest du mich vor einer Woche noch gefragt, wie es mir gefällt, hätte ich dir gesagt, ich find's super, bis auf so einen bestimmten Punkt. Jetzt sage ich, ja, ich find's gut. Na, das Problem ist halt, ich hänge jetzt in diesem Spiel schon, ich glaube, über 60 Spielstunden und komme jetzt so ins letzte Spielviertel und bin halt so der Meinung, ach, es hätte kürzer sein können. Ja, also es ist schon ein schönes Spiel, keine Frage. Aber ich merke halt schon, es ist halt wieder so ein Open-World-Titel und ich kann diese ganzen offenen Spielwelten langsam nicht mehr sehen, wenn die halt mit den immer wieder selben Quatsch gefüllt werden. Na, weißt du, ich habe am Anfang, das muss man so sagen, das Spiel ist ja quasi auf drei Städte aufgeteilt: Yokohama, Edo und Kyoto. Das spielt halt so in den 1850er und 1860er Jahren, das Spiel. Und ich bin jetzt halt in Kyoto angelangt, nur nachdem ich halt Yokohama hinter mich gebracht habe, mache ich das im Grunde im selben, so mit diesen ganzen Bonusaufgaben, die man eben neben der Story hat. Also an Schreinen beten, Katzen finden. Man kann nie genug Katzen in Videospielen streicheln. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Oder dann eben bestimmte Gebiete von Banditen befreien und solche Geschichten halt. Und das machst du immer und immer und immer wieder. Ja, und das finde ich auf Dauer sehr, sehr ermüdend. Der Vorteil ist, also, oder der Grund, warum ich es dann überhaupt mache, du bekommst halt darüber Erfahrungspunkte, Fertigkeitspunkte, Karma und all das fließt in deine Charakterentwicklung direkt ein. Und das motiviert mich halt, das Ganze auch in gewisser Weise zu machen. Also da gibt es Open-World-Spiele, die mich mit dergleichen jetzt nicht unbedingt hinterm Ofen hervorlocken. Da kriege ich dann vielleicht einfach mal eine leicht bessere Waffe. Also hier kriege ich dann tatsächlich auch spürbare Unterschiede mit der Zeit, wenn ich dann bestimmte Fertigkeiten levele. Ne, das ist schon ganz gut gemacht. Also abgesehen davon und dass die Dialoge, also ich weiß nicht, was die sich bei den Dialogen teilweise gedacht haben. Also da haben die sich wirklich viel bei den älteren Assassin's Creed was abgeguckt, ja, also die sind genauso dämlich teilweise geschrieben. Aber hier finde ich es halt nochmal ein bisschen schlechter tatsächlich, weil dein Protagonist oder deine Protagonistin, du wählst ja am Anfang zwischen einer der beiden Figuren.
Ja, wobei du auch theoretisch beide männlich und beide weiblich gestalten kannst. Du kannst dir im Charaktereditor frei aufs Geschlecht
Stimmt,
ändern.
richtig, habe ich
Ja.
jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Das war so die sag ich mal, die Grundeinstellung, die hatte ich jetzt einfach so übernommen. Ich habe an den Charakteren tatsächlich da auch gar nicht so viel groß verändert, weil die mir so gefielen, wie sie eigentlich waren. Jedenfalls, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Du hast mich aus dem Konzept
Du
gebracht, Alex.
warst beim Dialogen und davon, wie der dein Protagonist da umgesetzt ist.
Ah, richtig, genau, weil der Protagonist, der reagiert also fast gar nicht. Ne? Also ganz selten spricht der auch mal was. Ne? Also besonders wenn er dann auf seine Zwillingsklinge eben hin und wieder mal trifft. Dann sagt er vielleicht auch mal einen ganzen Satz. Ne? Also mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Ne? Sonst sagt er vielleicht mal einzelne Wörter. Das finde ich irgendwie super schwach. Ja, das
Ja,
verstehe ich halt auch nicht.
das stimmt. Manchmal wählen wir ja noch Dialogoptionen aus und da habe ich anfangs noch so gedacht, okay, wenn ich wirklich was auswähle, dann wird es auch vertont. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich nur so kleine Momente, in denen der Charakter überhaupt spricht. Ich habe gesagt, warum? Ihr habt einen Synchronsprecher für die Rolle doch sowieso gewählt. Warum lasst ihr nicht jeden Satz einsprechen? Warum beteiligt sich der Charakter nicht an den Unterhaltungen? Das wirkt so, durchwirkt der Figur so seelenlos und unbeteiligt.
Ja, und vor allem muss er bedenken, das ganze Spiel ist ja auch auf Deutsch synchronisiert, was ja für ein Koei-Tecmo-Spiel erstmal ein Novum ist. Also ich kenne, glaube ich, kein Koei-Tecmo-Spiel, was vorher mal synchronisiert war, also ins Deutsche synchronisiert. Weil
Boah, mir wird jetzt spontan auch keins einfallen,
sonst waren die
aber
eigentlich nur Englisch und Japanisch.
wir dürfen hier nicht vergessen, dass Sony als Publisher tätig ist.
Ja, schon, aber das war's ja, waren sie ja bei Nioh auch.
Das stimmt, aber trotzdem, es muss trotzdem hier angemerkt werden. Ich denke, weil Sony hat dieses Jahr nicht so viele große Titel, da können sie sowas auch dann.
Ja, nur ich
Ja, wir
denke
müssen
halt.
hier den Unterschied auch setzen, ist das Koei Tecmo bzw. Team Ninja. Da muss man dann auch wieder trennen, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Von Koei Tecmo könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir schon Deutsche hatten. Bei Team Ninja bin ich mir noch unsicherer, ehrlich gesagt. Wobei ich glaube, Wolong war auch deutsch synchronisiert, oder?
Boah, das habe ich nicht so lange gespielt, weil es mich mehr frustriert hat als Spaß gemacht.
Ja, und Strangers of Paradise, Final Fantasy Origin, war das nicht auch deutsch synchronisiert?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage.
Ja, deswegen, ich bin auch unsicher, weil das sind ja auch alle Spiele von Team Ninja. Und die Team
Obwohl.
Ninja gehört ja zu Koei Tecmo und damit wären es Koei Tecmo-Spiele
Ja,
in dem Sinne.
aber ich überleg mal. Ich
Ich bin mir jetzt
überleg.
echt nicht mehr sicher. Also, ich würde nicht ausschließen, dass es schon mal deutsche Synchros gab, weil sie haben auch Marvel-Spiele produziert und sowas. Und da wird der dann eher dann doch auch mal eine deutsche Synchro vom Lizenzgeber gefordert.
Ja. Aber ich überlege gerade halt nochmal in Bezug auf Stranger Paradise,
Ja.
weil wie hätten sie es dann übersetzt mit I will kill Chaos und sowas? Das kommt jetzt ziemlich häufig vor.
Ich weiß, ich bin mir echt unsicher bei dem Spiel gerade. Es ist zu lange her, dass ich es gespielt habe. Deswegen weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, ob es da
Ja.
eine deutsche Synchro gab oder nicht.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall durchgespielt, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht damals. Aber nochmal zurück zu Rise of the Ronin.
Genau.
Ja, also wie gesagt, finde ich halt sehr schade, dass man nicht so viel Liebe halt in die Dialoge gesteckt hat und auch, dass der Charakter selbst dann selten vertont ist, weil vor allem sie haben ja für Dutzende Rollen. Es gibt in diesem ganzen Spiel ja, weiß ich nicht, 40, 50 Charaktere und jeder davon hat ja auch eine eigene Synchronstimme. Das Einzige, was nicht synchronisiert ist, wenn du halt auf der Straße rumläufst und du triffst dann halt, oder Japaner stehen in deiner Nähe, die reden halt auf Japanisch, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ne? Ich meine, wenn dann die Briten unter sich dann irgendwie dann auf Englisch reden untereinander, fänd ich in Ordnung, weil das würde Atmosphäre geben, dann weiß ich, okay, alles Japanisch ist ins Deutsch übersetzt, ne? Hätte irgendwie Sinn ergeben für mich, aber gut, ist halt so. Nee, aber ansonsten mag ich das Spiel halt auch, weil, ich habe da sehr schnelle Fortschritte und so. Es ist auch, also auch jeder, der sich von Nioh wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad und so abgeschreckt fühlt. Also ich finde, Rise of the Ronin ist tatsächlich ein Spaziergang dagegen, tatsächlich. Also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich bin jetzt erst am Ende, wo vielleicht, also in dem letzten Spielviertel, wo ich sagen würde, ja, okay, diese Gegner, die bringen mich jetzt schon an die Grenzen der Machbarkeit teilweise. Aber dadurch, dass du ja in den ganzen Missionen meistens nicht alleine unterwegs bist und auch immer so ein bis zwei Teamkameraden dabei hast und wenn du halt stirbst, kannst du immer noch schnell zu einem anderen Teamkameraden wechseln und das passiert ja auch automatisch und du kannst, wenn du noch genügend Medizinpillen hast, ja auch noch deinen eigentlichen Charakter oder Nebencharakter wiederbeleben. Also es ist schon sehr, sehr fair, das Spiel, was dann eben an was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie es tatsächlich ist, wenn man es auf schwierig stellt, aber da habe ich auch schon gehört, dass es dann jetzt auch nicht unbedingt so unfassbar schwierig ist.
Also ich kann mal so ungefähr einen Überblick geben über den Schwierigkeitsgrad. Wenn man es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt oder auf den einfacheren, dann kann man es als ganz normales Action-Rollenspiel verstehen. Dann geht es so ein bisschen auch in die Assassin's Creed-Richtung vom Schwierigkeitsgrad und so weiter. Also dann hat das überhaupt nicht diese Souls-ille-Ansprüche, die man von Nioh oder so kennt. Sollte man hier sagen. Da kann man wirklich als ganz normales Spiel spielen. Schon auf normal würde ich sagen, ist halt eher ein etwas schwereres normales Spiel. Meine Meinung jetzt.
Ja,
Das entsprechend allein schon, da ich den Schwierigkeitsgrad einstellen kann, ist es halt jetzt nicht das vergleichbar als ich. Deswegen sehe ich es eigentlich gar nicht mehr als Souls-Spiel in dem Sinne, zumindest was Schwierigkeitsgrad angeht. Weil man halt verschiedene Schwierigkeitsgrade hat und das Spiel wirklich angenehm gestalten kann. Es bleibt trotzdem in manchen Punkten eine Herausforderung, je nach Schwierigkeitsgrad. Das sollte man dazu sagen. Mhm. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kommt es schon am ehesten in die Richtung von Souls-Likes. Ja. Allerdings nicht an Nioh heran.
Ah, okay. Ja, ich denke, das also, habe ich mir auch
so zumindest soweit ich es jetzt beurteilen kann, ich habe nicht sehr viel auf dem höchsten gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Kämpfe da richtig hart werden, weil es hat ja auch dieses Abwehrsystem, das Spiel im Kampfsystem, dass dass du gegnerische Schläge zurück, also abwehrst und dann konterst. Das wird auf den höheren Schwierigkeitsgraden wirklich wichtig. Also auf dem höchsten. Und dadurch kommt es ja dann auch darauf an, wie gut beherrschst du die Mechaniken, weil die solltest du dann wirklich beherrschen. Also ich habe auf dem höchsten Schuss jetzt keine Chance, bin ich ganz ehrlich, da bin ich zu schlecht für.
Ich müsste mal ausprobieren. Also ich glaube, für irgendeine Trophäe muss man auch eine Mission auf schwierig dann eben abschließen. Und
weiß ich es gerade gar nicht.
Und dafür würde ich es dann, wenn ich es durchgespielt habe, machen. Also ich meine, für den Test spiele ich es halt in der Regel dann immer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, weil ich halt immer denke, das ist eben so der Schwierigkeitsgrad, auf den das Spiel ausgelegt sein sollte.
Ja.
Also es kommen schon Herausforderungen dabei, also vor allem, wenn du auch alleine spielst. Also was heißt alleine spielst? Es gibt ja auch Missionen, wo du nur im Solo-Gang, sag ich mal, unterwegs bist. Wenn zum Beispiel auf einem Turnier musst du dann gegen bestimmte Gegner kämpfen und die können dann schon dich gerne mal fertig machen und dir die Hälfte der Lebensenergieleiste abziehen. Ja. Ganz aber genau. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Ich hoffe einfach mal, dass ich es in den nächsten Tagen endlich mal beenden kann und ich mich dem nächsten Projekt widmen kann. Aber auf jeden Fall, wer Japan mag, kann sich das Spiel definitiv mal anschauen, weil dafür finde ich es schon ziemlich cool umgesetzt, wie die Welt so gestaltet ist, wie die aufgebaut ist.
Und demnächst kriegen wir dann auch das Assassin's Creed mit Japan-Setting.
Ja, definitiv.
Nachdem wir jetzt schon Ghost of Tsushima und Rise of the Ronin hatten, die beide ganz offensichtlich von Assassin's Creed inspiriert waren, geht jetzt auch Ubisoft selbst in das Setting, was ja lange gefordert wurde mit Assassin's Creed Shadows.
Ja, ich wollte sagen, das Fleden hat ein Ende. Und ob du es glaubst oder nicht, Alex, es ist tatsächlich das erste Mal, wo ich von Assassin's Creed eine Collector's Edition vorbestellt habe.
Die ist doch viel zu teuer.
Ja, ich weiß.
Ich hätte sie auch gerne. Ich habe alle von jedem Assassin's Creed-Spiel. Bei mir wird es das erste Assassin's Creed, bei dem ich diese Collector's Edition nicht bestelle, weil ich den Preis für eine Frechheit erachte. Ich weiß, es steckt unglaublich viel drinnen und so weiter und so fort, aber wenn man mal rein den Preis vergleicht zwischen dieser Version und der eine Version unten drunter, in der ja auch die ganzen digitalen Inhalte drin sind. Das heißt, ich krieg den Season Pass und so weiter und so fort zusätzlich. Das heißt, ich habe rein spielerisch keinen Vorteil von der Collector's Edition, außer die physischen Inhalte. Ja, dann ist der Preisunterschied liegt bei 180 Euro. Das heißt, für die physischen Inhalte zahle ich 180 Euro. Das ist natürlich bei der hochwertigen Figur und bei der großen Figur jetzt. Die kann man alleine mit 80 Euro wahrscheinlich merken. Vielleicht sogar ein bisschen teurer, 100 Euro. Also wenn man rein sieht, was drinnen ist, ist das schon gerechtfertigt irgendwo. Aber ich finde, für eine Collection von einem Spiel ist das einfach übertrieben. Dann müssen sie einfach Sachen rauslassen, weil ich finde, das geht, da ist eine Grenze erreicht, bei der ich sage, sowas sollte einfach nicht mehr als Collector's Edition zu einem Spiel verkauft werden. Sondern die Figur einzeln verkaufen, wenn sie die unbedingt verkaufen wollen.
Ja, ich stimme dir ja auch zu. Preis. Und ich bin ja auch, wie gesagt, ich habe es mir jetzt einfach mal vorbestellt, damit ich auf der sicheren Seite bin. Und ich werde da sicherlich noch mehr als einmal drüber schlafen. Ich meine, ich habe ja da noch ein halbes Jahr für Zeit, um zu entscheiden, brauche ich sie nun oder brauche ich sie nicht. Ja, aber ich habe sie auf jeden Fall erstmal vorbestellt, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Verstehe ich. Ich habe es nicht gemacht, weil ich definitiv weiß, egal wie sehr ich drüber nachdenken würde und egal wie sehr ich mich am Ende drüber ärgern werde, dass ich sie nicht habe, weil ich, wie gesagt, ja, gerade die Figur hätte ich halt gerne am Ende, wegen einfach meiner Sammlung, die ich davon schon habe zu Assassin's Creed und einfach als Fan der Reihe. Aber ich weiß ganz genau, dass ich diesen Preis am Ende nicht bereit bin zu zahlen. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, bestelle ich es dir auch gar nicht erst vor, weil dann gerate ich auch am Ende nicht in die Versuchung, das zu machen. Mir wäre es lieber, wenn sie es gemacht hätten, wie bei Mirage beim letzten Teil. Da haben sie nämlich die Collection-Inhalte einzeln verkauft und man musste sich das Spiel dazu kaufen, wenn man das als Collection haben wollte. Das heißt, du hattest in dem Sinne keine Collection, weil du hattest, die Collection war zwar die Collector's Edition, aber ohne Spiel.
Ja, das finde ich sowieso immer bescheuert irgendwie.
Ja, sie haben es ja speziell so bezeichnet und dir jetzt auch ganz klar so vermittelt, dass du das als Bundle mit Spiel kaufen musst. Es war auch ganz klar so hervorgehoben, deswegen war das klar. Du konntest dir aber dadurch halt auch sagen, du kaufst dir nur die Figur und die Collection-Inhalte, weil du das Spiel nicht haben willst. Und demnach konntest du halt auch warten, bis es günstiger wurde.
Ja gut, natürlich, das hat wiederum Vorteile.
Ja.
Aber
Aber ich verstehe, warum die Collection so teuer ist. Ich verstehe, warum Ubisoft das macht. Ich persönlich sage aber, ich finde, damit haben sie tatsächlich einfach eine Grenze überschritten im Preis.
ja. Aber da war jetzt meine Japan-Liebe etwas zu groß im Moment noch.
Ja, ich kann es, wie gesagt, verstehen.
Ja.
Ich kann es vollkommen verstehen. Und wie gesagt, ich hätte die auch unglaublich gerne, aber den Preis kann ich nicht zahlen, will ich nicht zahlen.
Aber ich denke mal, wir sind für heute durch mit unserem Podcast,
Ja, denke ich auch.
weil wir haben jetzt etwas länger wieder im Off-Topic-Bereich gehangen. Und ich würde mal sagen, nachdem es heute schon um unbekannte Lebewesen, die man sich ausgedacht hat oder aus einer Mythologie stammen, ging in einem Spiel, wo man es vielleicht nicht erwartet, geht es nächste Woche im, ich weiß nicht, das ist der 552. Podcast, glaube ich,
42.
42.
Nächste
Dann,
Woche.
genau, da geht es dann um ein Spiel, wo dann ein mythologisches Wesen direkt im Titel steht, und zwar Unicorn Overlord, ein, ja, Echtzeit-Strategiespiel, was ja quasi diese ganze Echtzeitstrategie aus Japan wiederbelebt. Das sind wir wieder bei Japan. Und da werden, glaube ich, Markus und deiner einer drüber sprechen, nicht wahr?
Ganz genau.
Gut. Dann, wenn ihr also irgendwelche Fragen zu Unicorn Overlord habt, dann schreibt ihr uns sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne Kommentare zu Endless Ocean Luminous hinterlassen. Wir hoffen sehr, euch hat der Podcast gefallen und würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Alex, dass wir heute diesen Podcast zu Endless Ocean aufnehmen konnten.
Gerne.
Ist ja so ein großer Traum von mir gewesen, endlich mal über Endless Ocean zu reden, auch wenn es jetzt um den dritten Teil und nicht die ersten beiden Teile im Konkreten ging. Aber endlich mal Endless Ocean haben wir hier abgedeckt. Und dann natürlich auch vielen Dank an unsere Hörer, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss.